alle quatschen von Integration. Wo findet Integration statt?
Sportverein in der Basis.
Sich unterhalten. Ob beim TV Jahn oder ob bei Grün-Weiß am Isar Rheine. Da treffen die Nationalitäten aufeinander. Da können sie Freunde werden. Und fertig. Und nicht hier bei der M-Straße. Da können sie keine Freunde werden.
Seine Songs heißen Straßenstricher, Puffpeter oder Blowjob Blues. Bei seinen Auftritten bevorzugt er Hosenträger und Hut, schnörkellos auf den Punkt und gnadenlos ehrlich. Singt er oft und meistens über die Außenseiter unserer Gesellschaft, stets augenzwinkernd und mit viel Gefühl. Vor 16 Jahren schrieb er die Stadionhymne des FC Biustus, die vor jedem Heimspiel ertönt. Der Mann trägt den Gutmenschen im Herzen, spendet und engagiert sich regelmäßig für sozial Benachteiligte und ist außerdem ein riesengroßer Fußballfan. Mein Name ist Dirk Möllers und im Sportcast Heimvorteil begrüße ich ganz herzlich den Rainer Liedermacher, Buchautoren und Fußballfan Michael Maika Jürgens. Hallo.
Ja, hi Dirk.
Mensch, Maika, manche Rheinenser bezeichnen dich gerne als Legende. Magst du das eigentlich?
Nee, also eigentlich weniger. Ich weiß, nicht einige, da ist einer und ist auch nett. Letztendlich finde ich, es ist okay, aber von der Legende bin ich natürlich weit weg.
So bescheiden, so bescheiden bist du hier.
Ja, doch, doch, doch.
Noch bevor du deine Liebe zur Musik entdeckt hast, schlug vor vielen, vielen Jahrzehnten dein Herz ganz, ganz laut und doll für den Fußball. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war das damals bei, glaube, Rheine 09, BV Rheine oder dem VfB? Wie erinnerst du dich an die Zeit?
In den alten Zeiten schwelgen. Ja, das war schon cool. Also ich komme ja vom St. Gütershof in Eschendorf. Mhm. 86, 84, 86 Familien da, jede Menge Kinder. Und das Einzige, was uns so ein bisschen von der Straße wegholte, das war der Eschendorfer Fußballplatz. Mhm. Bei Fisse da, bei der Kneipe. Und da rannten wir hin und haben uns da mehr oder weniger angemeldet. Und damals gab es noch, oder unsere Eltern haben uns angemeldet, und damals gab es noch den alten Holtkamp. Mhm. Ein ganz harter Trainer könnte man heute mit Felix Magath in besten Zeiten vergleichen. Ja, der hat uns Zehnjährige erstmal zehnmal um Platz gejagt. Ne? Und
dann, ohne Ball, ne?
Versteht sich, ohne Ball. Ich glaube, wir hatten sowieso nur einen, ja, den Ohren.
Ja.
Ja, aber das waren insgesamt schöne Zeiten. Wir sind kumpelmäßig sehr zusammengerückt alle. Und ja, darüber ist eigentlich der Fußball bei uns oder bei mir nahe gekommen.
Ja.
Später hatten wir eine Straßenmannschaft. Dann haben wir vom St. Petershof gegen die Jungs von Rotterdam gespielt.
Ja.
Kassierten, glaube ich, eine 9-1 Niederlage, die man noch besser als wir, ja. Schöne alte Zeit.
War schöne alte Zeit, ja, ne? Auf jeden Fall, wo sich auch Freundschaften dann, denke ich mal, gebildet haben,
absolut,
entstanden sind.
Bis heute, ja.
Dadurch auf jeden Fall. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du oft, damals sagte man halb rechts gespielt, heute sagt man, wo defensives Mittelfeld, warst du ein harter Hund auf dem Feld? Hast du es auch mal krachen lassen?
Oh nein, ich war kein harter Hund. Ich habe so mein Ding gemacht und bin mitgeschwommen. Also ich war nicht jetzt einer, der da vorne weg war.
Okay, alles gut. Ein bisschen abgesehen vom Fußball, wie muss man sich diese Zeit, sag ich mal, in den 70er und 80er Jahren in Rheine vorgestellt haben? Was war so der Zeitgeist in dieser Ära vor der digitalen, die wir ja heute haben, in dieser noch analogen Zeit? Schule, Sport, Fußball, Pubertät, Mädels, Freundschaften. Wie hast du das empfunden?
Also damals zu der Zeit? Mhm. Freier als heute.
Ja?
Ja, natürlich. Wir konnten irgendwo im Prinzip machen, was wir wollten. Bis zu einer gewissen Grenze, sag ich mal. Es waren auf jeden Fall für mich persönlich jetzt ruhigere Zeiten. Sag mal, auch wenn es später weiterging, da wo wir älter wurden, Mofas, Moped-Zeit, und dann mit 18, 20 die Motorradzeit. Das war einfach geiler wie heute. Ne, da konntest du auch noch ein bisschen, mehr machen, wie du wolltest.
Was war dein erster motorisierter Untersatz?
Das war eine Mofa, eine Hercules Klasse 5.
Ja,
die hat aber nur 3 Monate gehalten. Nagelneu war die von Deppen, die hat aber nur 3 Monate gehalten.
Weil?
Der Motor irgendwie, weiß ich, ein Kollege von mir hatte ein Händchen dafür, kleine Ritzel drauf zu bauen.
Man nannte das Frisieren, ne?
Ich weiß nicht
mehr. Es ist verjährt, kannst du ruhig sagen.
Es ist verjährt, ja. Auf jeden Fall, die hat auch nicht allzu lange gehalten.
Ja, dann war sie irgendwann in der Wicklung.
Weg, ja.
Okay, auf jeden Fall. Die Zeit war ja sicherlich auch von Musik geprägt. Welche Musik hat Michael damals gehört?
Ja, ich war natürlich, wie heute noch, total Rolling Stones-Fan.
Ja.
Nee. Ja, also wenn die mal sterben, wenn da mal der Jagger oder der Akisisch weg ist, dann bin ich wirklich also auch tief betroffen, muss ich sagen. Deutschmäßig war natürlich Westernhagen.
Ja.
Ja, da bin ich auch weil er mit den Texten so nah dran ist und so weiter. Also damals hatte mein Kumpel Udo Menke hier so eine, der hatte so eine ganz kleine Kneipe, den Klimperkasten. Und er spielte generell, also hauptsächlich Westernhagen und manchmal, da sangen eben alle mit. Der ganze Laden kannte alle Texte.
Kannst du dich noch an dein erstes Konzert erinnern, das du besucht hast? Also als Gast? Ja, muss ja nicht das erste
gewesen sein. Also ehrlich gesagt, das erste, das war, das so siehst, das war mit 16, 17, das war hier in Rheine bei der M-Straße bei C&A vor der Tür.
Ja.
Da hat Pink Mel gespielt.
Okay.
Hier auch eine gut alt eingesessene Band aus Rheine. Und der Udo Menke hat daneben ein Bierfass aufgebaut und dann ging das rund in der M-Straße. Ja. Und das war so das erste Mal, dass ich so richtig damit konfrontiert wurde. Boah, Live-Musik, richtig geil.
Hast du zu der Zeit denn auch schon dann selber begonnen, Musik zu machen?
Nee, ganz spät.
Das begann später?
Ja, ich habe mir erst mit, ich glaube, 45 oder so eine Gitarre gekauft.
Okay, und dir das selber beigebracht oder mehr oder
ja,
weniger?
Ja, mehr oder weniger. Mein Bruder konnte ein bisschen Gitarre spielen.
Ja.
Und das meiste habe ich aus Peter Burschels Musikbuch.
Diese Fibel, ne?
Ja, ADE und fertig.
Hast du dir das also als Autodidakt das selber beigebracht?
Ja, im Prinzip, ja.
Und dann auch so ein bisschen dich da daran verliebt, selber aufzutreten, auch deine Lieder dann vorzutragen vor Publikum.
Kam auch irgendwie ganz komisch. Ich hatte die Gitarre mit auf eine Tour hier auf dem Eiselmeer mit ein paar guten Freunden von mir. Ich konnte gar nicht viel machen da. Da habe ich so ein Lied über die Jungs gemacht, wie die alle drauf sind. Und das kam bei denen total gut an. Die haben sich total kaputt gelacht. Und da habe ich dann irgendwo so ein bisschen Feuer gefangen. Ich habe auch festgestellt, dass ich nicht von anderen Leuten, sag mal, ich könnte, glaube ich, noch nicht mal ein Westernhagen-Lied spielen. Aber ich habe lieber immer selber die Texte geschrieben. Und
ja, du coverst relativ wenig, ne? Du trägst dann lieber dein eigenes Lied gut vor, ne?
Ja, das macht also die eigenen Geschichten. Also kann manchmal sein, auch die Texte sind relativ schnell gemacht. Also ich glaube, da ist nicht ein Lied bei, wo das länger wie eine Viertelstunde, 20 Minuten ist. Also so ein Text ist dann fertig.
Du haust das so raus, du willst das nicht so verkopft haben.
Nee, das so wie es also wie es ist. Sagen wir, unser Gespräch jetzt kann sein, heute Nacht werde ich wach, stehe auf, geh runter, schreib Text, mach dazu irgendwas. Ja, habe ich einfach Bock drauf, dass da irgendwas von bleibt, was mal war.
Ja. Wenn du so spät angefangen hast, als Liedermacher, sag ich mal, und auch als Interpret, dann war das Thema Groupies schon ad acta gelegt oder gab's das noch? Ach, meine Groupies. Frau hört ja gerade nicht mit.
Nee, ach, Groupies, ach, das ist Groupies. Aber es waren nach und nach kamen immer mehr Leute, natürlich auch viele, viele Damen dabei, aber kamen viele auch alte Freunde. Es wurde immer mehr, es wurde immer auf meiner kleinen Basis immer spektakulärer. Ich habe mir manches, es kam eins zum anderen. Man trifft irgendeinen und der sagt, du, ich arbeite in Knast. Und ich sag, du, ich hatte schon immer Bock auf Knast-Tour oder so. Er sagt, ist kein Problem, komm mal bei uns. Die geben einem weiter zum Nächsten. Und irgendwann landest du in Santa Fu, in Fuhlsbüttel.
Ja, gibt's also ja bekannte Beispiele mit Johnny Cash und so weiter, dann im Falls Home Prison gespielt hat und so weiter.
Ja, richtig. Das war schon so ein bisschen da Vorbild.
Auf jeden Fall. Irgendwann in dieser Zeit, meine ich, entstand dann ja auch so ein bisschen deine Bande nach Hamburg und zu St. Pauli. Wann und wie entwickelte sich deine Liebe da zum Fußball, zum FC St. Pauli? Kannst du dich daran noch so erinnern?
Ja, kann ich mich daran erinnern. Ich hatte da oben eine Baustelle, ein paar Jungs von mir da oben am Arbeiten. Und ich hatte Hotels gesucht. Das günstigste war auf St. Pauli. Da habe ich die dann einquartiert. Und bin auch selber da die Baustelle besuchen fahren natürlich. Und da war einer, was heute auch noch mein Kumpel ist, ein Junge von St. Pauli, der war da, der beim FC St. Pauli war er der, der die Schilder hingehängt hat. 1-0, 1-1.
Analoge Anzeigetafel. Genau. Ne?
Ja. Und der hat mich und meine Kollegen da hier und da ins Stadion gelassen. Ich war äußerst beeindruckt von der, auch von der Einfachheit der ganzen Sache.
Mhm.
Die Stimmung grandios, toll, egal welche Gegner kamen.
Mhm.
Die hatten Container da stehen, Baucontainer, da waren ein paar Tapeziertische und da stand, also es war noch alles einfach und normal gehalten und das hat mir so gut gefallen.
Das war so in den 80ern oder später,
ja,
80er,
ja,
Anfang
90er. Ja, 80er, ja.
Genau, wo ja dann die Kommerzialisierung schon im deutschen Fußball begann mit Bayern und so weiter und war das so ein angenehmer Gegenpol.
Absolut,
so in deinen Augen und so
ich
weiter.
Ich kann es besser ausdrücken, wie du es jetzt gesagt hast, ja.
Genau, und bist dann häufiger auch St. Pauli gewesen,
ja.
Nicht nur des Fußballs wegen, sondern auch des, sag ich mal, Nachtlebens wegen und weil du halt da Freunde hattest.
Ja, richtig, richtig. Ich hatte da also aus der Richtung Österreich auch viele österreichische Jungs,
mhm,
sind in den 60er, 70er und 80ern da gekommen.
Mhm.
Mit denen hatte ich da sehr viel Kontakt, ja.
War der Chef der Nutella-Bande nicht auch Österreicher? Du kennst doch diese...
Chef der Nutella-Bande, ich meine, das war der Wiener Peter.
Genau, ne?
Ja, mal gesehen.
Ja.
Ne? Also ich habe den schönen Klaus, den habe ich kennengelernt.
Ja.
Sehr netter, lieber Junge.
Ja.
Und den Stefan Henschel, den,
okay,
habe ich auch kennengelernt. Und das war ein sehr extravaganter Junge, auch,
ja,
nett, auch nett letztendlich.
Ja, die Zeit muss ja sowieso verrückt gewesen sein, als die, sag ich mal, Luden da noch auch das wirklich zur Schau gestellt haben, was sie denn waren mit langen Pelzmäntel, goldenen Ring, der Ray-Ban und dem offenen Cabriolet und, ja, dann da die Reeperbahn entlang fuhren. Ne?
Ja, okay, das stimmt schon, aber das ist natürlich auch... wie auch immer, auf Rheine auch übergespannt, denn auch wir hatten zu der gleichen Zeit hier auch in Rheine so ein Babel der Nation,
ja,
und
ja,
wenn du die Jungs aus der Szene hier am Einstand so gesehen hast, die hatten ja auch identische Autos, wie auf der Reeperbahn,
okay,
identisch gekleidet. Und
man zeigte das, ne?
Man zeigte das, ja.
Wo war denn hier die Rotlichtszene in Rheine?
In ganz Rheine.
Ja?
Ja. Wir hatten ja hier, ich hab jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber,
ja,
wir hatten hier, ich sag mal, 100 Kneipen,
ja,
mindestens 30 Bars und Clubs,
ja,
und diverse Diskotheken. Und da brannte hier noch einen noch natürlich richtig der Baum.
Und da gab es auch durchaus Etablissements, die nicht klar als Etablissements zu erkennen waren, wo dann im Hinterzimmer käufliche Liebe angeboten wurde. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also hier gab es natürlich jede Menge Bars,
mhm,
jede Menge Striptease-Lokale,
mhm,
und ja, eben hier tobt das Nachtleben, was ja nicht ganz ungewöhnlich war, weil, mhm, wir hatten ja auch viel Bundeswehr hier. Und die letzten Jungs kamen auch viel von auswärts,
mhm,
aus anderen Städten, aus anderen Regionen. Die waren natürlich froh, hier auf sowas zu treffen.
Glaube ich. Nochmal zurück zur Musik, Michael. Du bist ja mit Leib und Seele Musiker. Welche Stadionhymnen gefallen dir eigentlich bei anderen Clubs? Kennst du welche?
Ja, mir persönlich gefällt die von Herbert Grönemeyer.
Ja, Bochum.
Bochum, ja, ich liebe das, besonders mit dem davor. Also, und ich habe ein Licht angemacht, ne, dieses vorher, dieses, mhm, alte Steigerlied.
Ach, das, ja.
Ja, wenn er das zuerst so ansingt und geht dann rüber in seine Hymne.
Das packt einen, ne?
Oh, das packt einen richtig, ja.
Genau, auf jeden Fall. Ja, da gibt ja viele, ne? You Never Walk Alone wird ja, ich glaube, auch auf St. Pauli gespielt in Dortmund.
Ja, ist er.
Es kommt aus Liverpool eigentlich, ne?
Liverpool, ja, ist er.
Genau.
Schon ein bisschen ausgenudelt, ja.
Ja. Dass die Nationalmannschaft jetzt immer hier Major Tom völlig losgelöst spielt. Ach,
so billig finde ich das.
Ja, machst du nicht?
Nee.
Hättest du eine bessere Idee?
Weiß ich nicht, jetzt spontan nicht, aber das passt nicht zur deutschen Nationalmannschaft.
Irgendwie nicht, ne?
Ne, für mich nicht.
Ist ja auch nicht die Mannschaft, sind ja eher die Fans, die das,
ja,
mitgrüllen. Wie auch immer, vor schon 32 Jahre her war ja die Nationalmannschaft schon mal in USA, 94. Da gab es ja noch diese Sitte, dass die Nationalspieler als noch mit irgendeinem Interpreten Song sangen. Ich glaube, 94 haben die mit Village People, der alten Disco-Kombo, gesungen, Far Away in America. Kannst dich dann noch, wie fandst du das? Oder?
Ich kann mich dann noch so vage an diese Sachen erinnern.
Ja.
Auch damals schon als junger Mann, sag ich mal, habe ich das schon für persönlich für billig empfunden.
Also ich glaube, das war auch der Tiefpunkt. Danach wurde es dann auch nicht wieder aufgelegt. Das fing ja, glaube ich, in den 70er Jahren an, wo die dann mit Udo Jürgens auftraten, Fußball genau. ist unser Leben oder hier 78 ja. Buenos Dias, Argentina.
Oh ja,
ne?
Ganz schlimm, ja, ganz schlimm.
Ja, mochtest du damals auch nicht, ne?
Nee, ich glaube, ein großer Bekanntenkreis von mir hat da meine Meinung geteilt. Ja.
glaube ich gerne. Ja. Genau, ja, wir haben schon den Bogen zum Fußballsommer geschlagen, der sich da ja, in dem es ja dann die Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und in Mexiko gibt. Und vielen stieß ja ganz unangenehm auf, als sich der hier FIFA-Präsident Gianni Infantino dann Donald Trump, dem US-Präsidenten, so an den Hals geworfen hat bei der Auslosung. Dazu kommen Weltmeisterschaften in Russland und Katar. Der Videobeweis in der Bundesliga, den es ja jetzt auch schon seit 6-7 Jahren gibt. Maika, haderst du mit den, Errungenschaften im modernen Profifußball? Wie siehst du das als Traditionalist?
Also ich sehe das natürlich, muss ich zugeben, alles sehr kritisch. Also du hast das ja jetzt gerade nett ausgedrückt mit dem Infantino. Mhm. Der saß ja mehr oder weniger bei Trump im Hintern.
Ja, wirklich,
so,
ne?
Und das sowas behagt mir überhaupt gar nicht. Ich sehe die Weltmeisterschaft, die kommende in Amerika sehr, sehr, sehr kritisch. In Mexiko brennt der Baum mit dem Mafiosi, den sie da erschossen haben. Mhm. Und die werden auch zu dem Zeitpunkt, denke ich mal, wieder sichtbar werden, wenn die Spiele da kommen in Mexico City. Dazu kommt natürlich Trump, ja, und die aktuelle Situation im Iran. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie sowas funktionieren soll. Mhm. Also das jetzt, sagen wir, da sind dann iranische Fans oder auch nicht oder doch, die führen Krieg. Mhm. Ja, und das kann irgendwie gar nicht funktionieren.
Wärst du denn für einen Boykott? Wärst du dafür, dass man diese WM boykottiert?
Für einen Boykott nicht, aber ich sag mal aus Sicherheitsgründen vielleicht der ganzen Angelegenheit, um das ein bisschen zu entschärfen, für den Iran irgendwie einen nachrücken lassen oder so.
Okay.
Weil die begeben sich auch selber in Gefahr. Die iranischen Spieler, wenn die in Amerika antreten, die werden nicht sehr fröhlich empfangen. Die werden sich, also da wird sicherlich auch in die Richtung Probleme gehen. Ich weiß nicht, also ich halte die im Moment sowieso aktuell die ganze Welt als äußerst explosiv. Und wenn dann so eine WM ist, wo zwei Kriegsgegner in einem Spiel unter Umständen noch aufeinandertreffen, halte ich für äußerst brisant und eine totale Herausforderung für die ganzen Sicherheitskräfte und alles, was da sagt.
Du sagst es so ein bisschen, aber ist die Welt wirklich explosiver geworden als früher oder ist das nur so eine gegenwärtige Wahrnehmung? Denn, Michael, wenn wir ehrlich sind, in den 70er, 80er Jahren hatten wir den Kalten Krieg, wir hatten zwei Atomstreitmächte, die sich da waffenstarrend bedroht haben.
Ich sag dir mal was dazu.
Ja.
Also, wo der Kalte Krieg war, wo die Mauer, DDR und so weiter, da war diese Ausgeglichenheit. Jeder wusste, wenn ich auf den Knopf drücke ich auf den Knopf, ist das Ding.
Beide platt, ne?
Also, da haben wir uns ich zumindest und in mein engster oder mein Freundeskreis, ich glaube, die wenigsten Gedanken drüber gemacht. Das Thema wurde mal kurz angekratzt. Pershing kommt oder SS-2 wird installiert, das war mir egal. Ob da irgendwas, sag ich ehrlich, also da war ich damit nicht so drin involviert in das Ganze. Aber da hatten wir überhaupt keine Sorgen und keine Angst. Heute liegt die Situation anders. Heute wird Krieg anders geführt. Heute muss man aufpassen auf jeden Rucksack, der irgendwo vom Café steht und. Das ist eine ganz andere Liga als damals.
Ist vielleicht hybrider geworden, sagt man sich, also nicht mehr klarer zuzuordnen. Wo ist das Böse und wo ist das weniger Böse?
Also wenn das ein Ausdruck dafür ist, hybrider, mach sein. Ich weiß nur, dass ich mich heute insgesamt sicher gefühle wie früher. Was kann ich dazu sagen?
Kurz mal aufgepasst, liebe Podcast-Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wolltet ihr eigentlich schon immer wissen, was in der Redaktion geschieht? Was unser Reporter-Team bewegt und über welche Themen am meisten diskutiert wird? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Unsere Redakteurinnen und Redakteure geben im wöchentlichen Newsletter 5 vor 5, einen Einblick in ihre Arbeit und erläutern, welche Themen der Woche ihnen besonders wichtig waren. Immer freitags um 5 vor 5. Hier könnt ihr euch kostenlos registrieren. mv-ev.de/newsletter.
Dann wieder zu einem erfreulicheren Thema. Wenn du Fußball schaust, wie guckst du Fußball? Im Trikot mit Chips und Dosenbier zu Hause?
Bist du verrückt? Nein. Nein. Also es ist ja auch sehr schade. Am Anfang waren ja viele immer auf Sportschau und so. Ja. Später kam Premiere dazu. Ja. Da habe ich mir nur wegen Fußball Premiere angeschafft. Ja. Und auf einmal sagten die, ja, wir bieten jetzt aber nur noch 6 Spiele, nur noch 4 Spiele und das eine auch noch montags und donnerstags. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was, Premiere oder und später Sky, ich habe keinen Bock mehr und hab die Sache gekündigt.
Ja.
Und wenn mal ein interessantes Spiel ist, gehe ich hier rein in die Kulturszene und gucke mir da irgendwo Bayern gegen Dortmund oder sowas an. Aber im Fernsehen gut, das, was mal geboten wird.
Länderspiele.
Ja, Länderspiele in der Regel gucke ich mir an, also Freundschaftsspiele weniger.
Ja.
Es sei denn, es geht so wie jetzt auf der WM zu, dann kann sein, dass ich mal reingucke.
Mhm.
Auch die Nationalmannschaft hat sich für mich total geändert. Wir kannten natürlich zu alten Zeiten jeden Spieler inklusive Ersatzspieler.
Ja.
Also ich muss ehrlich zugeben, also wenn Neuer jetzt wirklich für die WM ausfällt, dann fällt es mir schwer, außer Lahm vielleicht noch mehr Namen aufzuzählen. Also es wird immer schwieriger. Wo ich total drauf stehen würde. Das wäre, wenn der Nagelsmann wirklich den jungen Leuten eine Chance gibt. Wirklich, wir haben so geile junge Spieler. Er hat ja jetzt den von Bayern angeholt.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
Den hier.
Was sagst du mir?
Ja. Lennart Karl.
Ja, der ist ja auch geil. Und ich sag dir noch was. Ich habe mit meinem Sohn jetzt letzte Tage mir Berlin, das Spiel von Hertha angeguckt. Mhm. Letzte, also auszugsweise.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob der Deutsche ist, ob der in der deutschen Nationalmannschaft spielen darf. Da war einer, der hat das ganze Spiel geregelt bei Berlin.
Bei Hertha,
mhm. Ja. Den habe ich das erste Mal gesehen. Habe ich gesagt, Marius, weißt du was? So einen.
Den bräuchten wir.
Der muss ja Nagelsmann mitnehmen. Der muss nicht so bange sein und auf die alten Recken setzen. Der muss junge Leute da reinbringen. Und wenn wir dann durch die Vorrunde kommen und im Viertelfinale oder Achtelfinale mit einem großen Kampf und einem guten Spiel ausscheiden, das ist mir lieber, als wenn wir uns da irgendwo blümmelig durchschlagen. Also, muss ich ehrlich sagen.
Wie findest du eigentlich Julian Nagelsmann als Bundestrainer?
Ich kann den weniger beurteilen jetzt, aber ich habe da auch zu wenig Hintergrundwissen von dem, aber der ist mir nie aufgefallen, dass der meine Bundesliga gespielt hat, großartig vorne weg war.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich bin da auch mehr altgebacken, ich stehe da auch mehr auf Völler und solche Leute. Mhm.
Ja, aber der ist ja ein großer Förderer von Nagelsmann.
Ja, der begleitet das Ganze, genau. Gott sei Dank.
Ja.
Ich kann Nagelsmann nicht beurteilen. Vielleicht ist er ja ein Toller, wir werden die Ergebnisse abwarten, die da kommen, wenn es darauf ankommt. Ne? Dann mal gucken, was er drauf hat. Und mal gucken vor allen Dingen, wie mutig er ist. Ne?
Mhm.
Und wie gesagt, wie er spielt. Er soll auch mal ruhig, wie gesagt, auf die jungen Leute setzen, auch auf ruhig Gas geben vorne. Dieses Vorpressing und solche Sachen. Mhm,
draufgehen.
Und nicht 1-0 vorne und dann alle Mann hinten drin.
Wir werden sehen, auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zum Fußball in Rheine.
Ja.
Neben vielen anderen Projekten, karitativer Natur, unterstützt du hier vor Ort ja auch Grün-Weiß Amisia, vor allem als Sponsor des Maika und Band Cups, dem Sommerturnier, das ja auch in diesem Sommer wieder stattfindet. Wie kam es eigentlich dazu?
Oh Gott, frag mich, ich weiß noch nicht mal, wie das kam. Ich meine, dass der...
Früher hieß der Conny Köpken Cup, hieß der, glaube ich.
Ja, war Conny von Köpken da,
ja,
der Sponsor. Der stieg dann aus und dann, ich meine, dass Frank Witting, Fanky, hat mich, glaube ich, doch angesprochen, ob ich da Bock drauf hätte. Ja, und...
Weil selber hast du ja weder für Grün-Weiß noch für Amisia gespielt. Das waren ja jetzt nicht deine Vorgängervereine.
Früher Gegner, aber das aus Gegnern werden Freunde.
So.
Also ich mach den ganzen Verein.
Ja.
Grün-Weiß Amisia Rheine, super aufgestellt, finde ich. Hermann Sandmann, alter Kampfkollege von mir.
Hm.
Ach, viele Leute da, die total nett drauf sind. Und vor allen Dingen, die haben eine tolle Jugend, machen eine gute Arbeit, die haben einen tollen Platz. Oder mehrere tolle Gelände da. Nein, ich finde die einfach dufte und man muss zumindest bei der Jugend beim Fußball auch ansetzen und die fördern. Ne? Denn die Jugend von heute sind die Champions von morgen. Und vor allen Dingen alle quatschen von Integration. Wo findet Integration statt?
Sportverein in der Basis.
Sich unterhalten. Ob beim TV Jahn oder ob bei Grün-Weißer Misia Rheine. Da treffen die Nationalitäten aufeinander. Da können sie Freunde werden. Und fertig. Und nicht hier bei der M-Straße. Da können sie keine Freunde werden.
Schön, dass du das so sagst.
Ja.
Machen wir da einen Punkt hinter. Maika, ja. Als Amisia und Grün-Weiß vor 6 Jahren fusionierten, hast du mal den Gedanken geäußert, ich habe extra nachgelesen, dass sich der SC Alten Rheine als dritter Verein der Fusion anschließen sollte. Maika, war da ein Jack Daniels zu viel im Spiel oder wie hast du das damals gemeint?
Nee, weiß nicht, ob da Jack Daniels mit im Spiel war, mag sein. Aber ich sag mal, wenn diese drei Vereine, Amisia, Grün-Weiß und Alten Rheine, ja. Ich weiß nicht, wie die untereinander jetzt befreundet sind, aber sagen wir mal, wenn man daraus könnte man richtig Kapital schlagen, könnte zum FCE vielleicht auf jeden Fall eine, also von dem ganzen Potenzial, was die dann liefern und haben, könnte man eine gute Konkurrenz bilden. Und ich sehe da sehr viel Potenzial drin.
Mhm.
Also vielleicht macht das jetzt völlig daneben ja. sein, das weiß ich nicht.
Man müsste mal Leute vom SC Alten Rheine fragen, ob die da Interesse dran hätten, weil Grün-Weiß und Amisia hatten ja schon triftige Gründe, diese Fusion anzustreben, weil bei beiden ja so ein bisschen die Jugendarbeit wegbrach, einfach aus Gründen der geburtenschwachen Jahrgänge.
Mhm, okay.
Und dadurch haben die sich halt wieder so ein bisschen aufgepolstert, ne, aufgepumpt und so weiter. Und der SC Alten Rhein ist eigentlich, was ich so von außen sehe, relativ gesund mit einer breit aufgestellten Jugendabteilung.
Doch,
und einer
das glaube ich auch.
Ersten Mannschaft, die in der Landesliga spielt, ne?
Ja, das ist schon. Das ist schon wahr. Nur wie gesagt, wäre für mich eine angenehme Vorstellung. Man muss sich mal alleine überlegen, wie groß der Anteil derer wäre, die Zahl der Vereinsmitglieder. Da müsste der FC ganz schön kratzen, um da vielleicht heute schon, weiß ich nicht, um da ranzukommen.
Bestimmt. Ja, weniger auf jeden Fall.
Und da wäre auch ein größeres finanzielles Potenzial unter Umständen möglich.
Mag sein. Michael, zu guter Letzt,
ja.
Dein Bekenntnis zu Jack Daniels und einer Packung HB, ist das bei dir nur Attitüde oder genussmäßiger Grundbedarf?
Nö, das ist Grundbedarf.
Ja?
Ja.
Kannst du das für unsere sportbegeisterte Stadt mal kurz ausführen?
Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also ich war auch ein Leben lang HB, schon als junger Bengel, da irgendwo mit konfrontiert wurden. Irgendwann später fand ich den Geschmack an Jack Daniels cool. Ich habe auch mal die Brauerei besucht da in Lynchburg.
Okay.
Also ich mach das und ich trinke das und ob Sportsfans passt oder nicht.
In dem Sinne, Mike.
Ja, wir haben da alle nur ein Leben, wir sind alle nur 70, 80 Jahre alt und da sehe ich keinen Grund dran, mich da irgendwie umzustellen.
Warum sollst du nicht 90 werden?
Ja, dafür bin ich zu lange auf Überholspur. Und das noch zu schaffen, das glaube ich nicht.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Maika Jürgens, danke schön für das Gespräch.
Okay, danke dir auch, Dirk.
Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Klick jetzt auf Folgen. Das kleine Pluszeichen oder der Folgen-Button direkt oben in deiner Podcast-App. Egal, über welche Plattform du uns gerade hörst, ein Klick reicht und du verpasst keine neue Folge mehr. Lass uns zudem ein Like da. Damit unterstützt du nicht nur uns, sondern sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast Heimvorteil aufmerksam werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.